Deutschlandfunk.
Michael, wann war denn dein letztes Date?
Im letzten Spätsommer hatte ich zwei Dates mit zwei verschiedenen Frauen, die ich über zwei verschiedene Dating-Apps kennengelernt habe. Denn das war genau in dieser Schreibphase zu dem Buch. Und das ist ja so, dass ich natürlich, wenn ich Bücher schreibe, das hat ja inzwischen auch so eine Funktion für mich, mich besser zu begreifen, die Welt besser zu begreifen. Und ich dachte, ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich genug über mich erfahren habe, um jetzt wieder zu daten. Und das Krasse ist bei diesen beiden Dates, die liefen halt wirklich sehr ähnlich.
Was heißt das?
Es war wie so eine Schablone so übereinander gelegt. Wir haben ein Match gehabt. Wir haben geschrieben, sind auf WhatsApp gewechselt, haben Sprachnachrichten ausgetauscht, damit wir mal hören, wie die Stimme ist. Dann telefonieren. Und dann witzigerweise sich zum Date verabreden und dann nochmal telefonieren, so 1, 2 oder 3 Stunden. Und dann trifft man sich. Und nach diesem Treffen, was wirklich gut gelaufen ist, bei beiden Malen interessanterweise, bin ich dann nach Hause, wir haben uns versichert, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Und dann habe ich so gespürt, so nach 3 Tagen, ich habe gar keinen Impuls, mich zu melden.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
Schön, dass ihr dabei seid. Hi. In dieser Episode, Leute, da wird es frustig. Warum ist die Datingwelt eigentlich so am Arsch? Das fragt nicht ich mich, sondern der Bestsellerautor Michael Nast. Den habt ihr gerade schon gehört. Und übrigens, Michael, der war nicht wieder an dem Punkt, an dem er hätte daten sollen. Mehr dazu gleich. Vor 10 Jahren, da ist sein Buch Generation beziehungsunfähig erschienen. Er hat vorher auch schon andere Bücher geschrieben, aber mit dem, da hat er sich wirklich endgültig in alle Bestsellerlisten katapultiert. Auf Instagram, da folgen ihm fast 400.000 Leute und ziehen sich da seine Gedanken zu Liebe und Dating rein. Und in diesem Buch, was da eben sein Durchbruch war, Generation beziehungsunfähig, da beschreibt Michael, woran Beziehungen seiner Beobachtung nach oft scheitern. Zum Beispiel an zu viel Unverbindlichkeit. Also, dass man irgendwie so denkt, ne, vielleicht kommt da ja noch wer Besseres. Vor allen Dingen, wenn da in Zeiten von Dating-Apps die nächste, vermeintlich noch bessere Person nur einen Swipe entfernt ist. Und jetzt, 10 Jahre, ein Kinofilm und 4 Bücher später. Da hatte oder hat Michael ein Dating-Burnout. Darüber schreibt er in seinem neuen Buch Generation Dating-Burnout. Warum die Liebe scheitert, bevor sie beginnt. Und direkt mal ein Hinweis. Dating-Burnout. Das ist ein Gefühl, was vielleicht viele kennen. Das ist aber keine offizielle Diagnose. Michael, der beschreibt dieses Gefühl als Hoffnungslosigkeit. Er hat so viel gedatet und so oft ist daraus nichts geworden, dass er irgendwann wirklich so dachte, jedes weitere Date ist einfach mega sinnlos, das macht überhaupt keinen Spaß mehr. Und irgendwann war er dann wirklich so, ey, was mache ich denn hier eigentlich? Und vor allen Dingen fragt er sich auch, wie bin ich denn eigentlich an diesen Punkt gekommen, dass ich mich so hoffnungslos fühle? Und auf einen Teil der Reise nimmt Michael uns jetzt mit. Ich habe ihn gefragt, Michael, mit welchem Gefühl guckst du denn so auf dein Datingleben der letzten, sagen wir mal, 10 Jahre, also seit Generation beziehungsunfähig zurück?
Das ist interessant, weil ich natürlich über die Jahre mit ganz anderen und einen ganz anderen Blick drauf geguckt habe, ja. Und das ist jetzt, das ist ja, wird ja alles in meinen Büchern abgebildet, die ich sozusagen geschrieben habe über die Jahre. Und das ist für mich auch mal interessant, um an die alten Sachen reinzulesen und zu sehen, mit was für einem Blick ich das damals gesehen habe. Und damals, also auch mit einem unwissenderen Blick, ja, über mich auch. Und habe dann festgestellt, ich habe mich früher immer für den absoluten Romantiker gehalten. Ich halte mich immer noch für einen Romantiker, aber damals habe ich mich aus den falschen Gründen für eine Romantiker gehalten, weil ich immer mit Frauen zusammengekommen bin, die sozusagen irgendwie unglücklich vergeben waren oder gerade aus einer unglücklichen Beziehung kamen oder eigentlich Enttäuschung nur erlebt haben oder gerade frisch enttäuscht worden waren von Männern. Und ich habe dann irgendwie, da gab es dann die Verbindung und da waren die großen Gefühle da. Und ich habe gesagt, ich kämpfe dich jetzt wirklich, du bist jetzt in dieser Lebenssituation oder du bist in dieser Beziehungssituation und du bist eine Frau, um die es sich zu kämpfen lohnt. Und da habe ich sozusagen um die gekämpft Und das ging teilweise, also 9 Monate, das war das längste. Und das ist dann immer so geendet oder hat immer so geendet, dass ich im Laufe dieses Kampfes, also bis diese Frauen dann irgendwann wirklich auch gesagt haben, ja, jetzt möchte ich, ich bin so weit, mit dir zusammenzukommen, dieser ganzen großartigen Gefühle abgetragen worden sind. Weil da halt natürlich viele Dramen passiert sind, da sind Verletzungen passiert und so weiter. Ja? Und genau, und das war immer so der Stand. So habe ich mich gesehen und meine Beziehung. Und dann habe ich 2021 ein Buch geschrieben, das hieß Generation Beziehungsunfähig, die Lösungen. Und da fing das so an, dass ich so wirklich mich mal reingearbeitet habe, auch in mich selbst und diese Bindungstypen entdeckt habe. Ja. Und da, also dieses Buch war dann auch wirklich ein Augenöffner. Und es ist so, dass ich festgestellt habe, dass diese Frauen, das waren ja gar keine großen Gefühle, die uns verbunden haben. Das war, die haben bei mir ein Muster bedient. Also jetzt wird es ein bisschen theoretisch. Also ich bin ein ängstlicher Bindungstyp. Das bedeutet, ich habe nicht das Gefühl, um meiner selbst willen geliebt zu werden. Ich muss immer etwas dafür tun. Das muss man sich erstmal eingestehen.
Also und wenn du natürlich die Frauen rettest, dann...
Ich habe uns gerettet eigentlich. Also ich habe nicht gesagt, ich rette dich oder so. Ich habe gesagt, wir haben das verdient, dieses Großartige, was uns verbindet. Denn nur Größe, das ist ja das Interessante, weil wenn du einen geringen Selbstwert hast, das kannst du natürlich über verschiedene Dinge kompensieren. Das sind bis das halt, dass man irgendwie Geld anhäuft oder Macht anhäuft. Das ist in dieser kapitalistischen Gesellschaft so, ja. Mhm. Oder du machst es halt, wie ich es gemacht habe, über die großen Gefühle, die uns verbunden haben.
Aber was war jetzt so bei dir so im Nachhinein betrachtet ein Punkt, wo es eigentlich so ein Shift gab, wo du jetzt sagst, da hätte ich mal Pause drücken sollen?
Ich hätte, bevor ich überhaupt mit dem Dating anfange, eine Therapie machen sollen. Aber das kann ich jetzt natürlich im Rückblick sagen. Ja, da hätte ich ganz andere Frauen gedatet. Da hätte ich, oder was heißt andere Frauen? Ich hätte vielleicht dieselben Frauen sogar ein Jahr später gedatet oder so.
Oder du hättest dieselben Frauen anders gedatet oder sowas.
Naja, eigentlich war diese Anfänge, die ich hatte, also eigentlich quasi all meinen Beziehungen, das war kein guter Anfang. Also es war der falsche Zeitpunkt. Und wenn das die große Liebe gewesen wäre, dann hätte man auch ein halbes Jahr später, wäre das dann auch immer noch die große Liebe gewesen, dann hätte man das dann da versuchen wollen. Aber es war, letztendlich muss man es auch sagen, wenn ich unbewusst natürlich alles, ja, wenn ich darauf mein Liebesleben darauf ausrichte, Frauen von Gefühlen zu überzeugen, sie zu erobern, ja, auch wenn ich das für die großen Gefühle hielt, was uns da verbunden hat, das ist ein Ego-Trip. Es geht um Bestätigung. Und das wusste ich alles nicht. Man genießt das ja auch, ja, diesen Kampf, diesen Rausch und so weiter, ja. Und der Punkt, an dem ich jetzt mal, gehen wir mal nicht davon aus, dass ich mit 18 oder so gesagt hätte, ich mache jetzt mal eine Therapie, sondern ein bisschen später, ja. Also es war tatsächlich eine, ich habe ja mich immer für diese Zweiflerin sozusagen sehr interessiert. Da ging es auch gar nicht mehr ums Aussehen. Also es gibt so Leute, die auch immer so bei mir gesagt haben, ach du Michael, du bist so oberflächlich. Du gehst nur ums Aussehen. Es ging am Ende gar nicht mehr ums Aussehen. Da ging es um die Konstellation. Und ich habe dann eine kennengelernt, die war eigentlich in einer unglücklichen Beziehung. Aber die hatten einen Monat vorher nochmal gesagt, ach wir raufen uns jetzt mal zusammen, wir probieren es doch mal. Und dann hat die mich einen Monat später kennengelernt. Und die hat dann auch gesagt, ja Michael, also wenn wir uns nur einen Monat vorher getroffen hätten, dann wäre das alles ganz anders geworden. Und das hat natürlich mein Bildungssystem angeschmissen. Und dann ist daraus wirklich was ganz, also ich wurde dann in so eine Affäre, ja, wo hat nie von mir erfahren, der Mann, 9 Monate. Das waren alle schlechten Erfahrungen, alle schlechten Erfahrungen mit Frauen in 8 Monaten zusammengefasst. Und da hatte ich auch meine erste Panikattacke in dieser Phase meines Lebens. Und das hing wirklich auch damit zusammen, mit einer Aktion, die er da gemacht hat. Das war so eine Situation, da dachte ich so, jetzt sind wir wirklich an dem Punkt und jetzt nähern wir uns an. Und dann kam bei Insta dann die Story mit ihrem Freund und so. Und das hat mich richtig getroffen, ja. Dann war Schluss, also als das vorbei war, dann hat er sich von ihr getrennt, dann ohne von mir erfahren zu haben. Dann haben wir uns irgendwie so ein bisschen Zeit mal genommen, mal einen Monat Funkstille. Und dann hat sie gesagt, sie wäre jetzt bereit dafür. Und da habe ich nur Fluchtimpuls. Nur einen Fluchtimpuls gespürt, ja, als ich da saß und wollte nur weg. Und da habe ich gesagt, Moment mal, ich muss jetzt mal gucken, was läuft hier schief. Es kann doch nicht sein. Man denkt ja, wenn man so dieser ich-bezogene Blick ist ja immer der, ich gerate an die falschen Leute. Nur, ja. Mhm. Und das haben ja, das, ich habe dann meine Anekdoten erzählt, wen ich da so kenne, was die alle so, also was ich, also mein Unterbewusstsein hat sich ja sehr erfolgreich immer Frauen ausgesucht, die so viele Gegenargumente geliefert haben, dass ich mich gar nicht öffnen, es gab gar keinen Grund, mich richtig zu öffnen.
Weil so viele Baustellen quasi da waren und so viele Themen, dann, die man sowieso beackert hatte im Prinzip.
Genau, und das hat ja praktisch die, und da, was ich natürlich auch nicht wusste, mein Frauengeschmack war eigentlich der Frauengeschmack meiner Bindungsangst. Also unterbewusst hat sich meine Bindungsangst vor allem, also ausschließlich Leute ausgesucht, mit denen wirklich Dramen, Verletzungen, Enttäuschungen zu erwarten waren. Ja. Und da ich sage, ich muss jetzt gucken, was läuft hier schief, da läuft was schief. Und dann habe ich die Beziehungen nebeneinander gelegt und habe dann gesehen, ich dachte auch wirklich, diese Trennung waren aus völlig verschiedenen Gründen. Ich habe das gar nicht zusammengebracht. Und ich habe dann, die Gemeinsamkeit war ich. Und plötzlich war alles entzaubert. Plötzlich habe ich gesehen, was da abgelaufen ist. Also dieses mit dem ängstlichen Bindungstyp, dass das eigentlich alles, dass da ein Muster bedient wurde, dass die großen, der Romantiker, der war nicht mehr vorhanden.
Das heißt, du musstest dann erstmal auch so ein bisschen dein Selbstbild auf links ziehen.
Total. Also es war auch eine Situation, in der ich mich auch wirklich erst, eigentlich wahrscheinlich, ich glaube, ich bin immer noch dabei, mich darin zurechtzufinden, in diesem Zustand, obwohl der schon Jahre andauert. Weil das Krasse ist ja, dass ich ja sozusagen, jetzt könnte man sagen, oh, man hatte die Erkenntnis, jetzt kann sich ja alles bessern. Der wirkliche Kraftaufwand ist, die ist dann in die Wirklichkeit oder in die Realität, in den Alltag zu übersetzen. Und das habe ich nicht gemacht. Ja, und dadurch habe ich zwar, durch die Erkenntnis hat sich was verändert, ich habe tatsächlich dadurch meinen Bindungsstil gewechselt. Also mir war jetzt klar, wenn ich um eine Frau kämpfen muss, dann ist das der falsche Weg. Denn das ist genau der alte Weg. Also die Voraussetzung muss sein, dass wir beide an einer Beziehung miteinander interessiert sind, dass wir beide offen für eine Beziehung sind. Aber ich habe dann festgestellt, dass ich habe mich ja immer für Zweiflerinnen interessiert vorher. Und jetzt habe ich dann irgendwann sehr schnell festgestellt, da hat ja natürlich ein Element gefehlt, was immer da war. Also mich zog immer an, wenn die Leute zurückgegangen sind, sozusagen. Ja, also und plötzlich war ich einer dieser Leute, habe ich festgestellt. Ich bin zu einem Zweifler geworden. Genau, und das war so der erste Schritt. Und was war ein Prozess? So, da habe ich ja schon einmal die Reißleine gezogen. Und dann, und das ist eine ganz krasse Geschichte, und da ist es dann wirklich passiert mit diesem Dating-Burnout. Also ich muss aber zum Dating-Burnout was sagen, Mimi. Ja. Es ist ja so, oft wird der Dating-Burnout als etwas beschrieben, da leiden die Leute und die gehen auf Dates und sie sind total, und sie quälen sich und es ist ganz schlimm. Und, also ich leide nicht darunter. Ich habe einfach nur keine Hoffnung.
Also interessant, dass du das sagst, weil beim Lesen des Buches, ne, wo du ja wirklich super viele Dates von dir beschreibst, super viele Situationships, super viele sich anbahnende Beziehungen und Sachen, die dann irgendwie über ein paar Wochen und über ein paar Monate gegangen sind, habe ich mich total oft gefragt, warum du dir das alles gegeben hast, warum du dir das alles gibst, weil, und das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen oder so, ne, so, das wirkte jetzt nicht immer sehr freudvoll.
Ja, nein, aber ich habe ihn nicht gelitten. Also es war, also es ist mir wahrscheinlich auch immer erst so, wenn ich es so dann danach erzählt habe. Das ist ja dann so, dann saß ich dann mit meinen Freunden da und die haben gesagt, ey, gut, dass du nochmal die Kurve gekriegt hast. Und in diesen Anekdoten, das waren ja eigentlich nur Anekdoten dann irgendwann, ja, oder so Auswertung dieser Dates, habe ich erstmal so diese Härte mitbekommen. Aber die Sache ist ja die, es ging ja nicht darum, mit denen zusammenzukommen. Mir war das nur nicht klar.
Ich meine, leiden muss ja jetzt auch gar nicht immer so super, dass man total am Boden ist sein, ne? Aber du schreibst ja auch über Dates, die teilweise irgendwie so mehrere Stunden gedauert haben. Ich erinnere mich da an dieses eine auf der Berliner Museumsinsel, wo du wirklich in deinem Buch schreibst, so eigentlich hat sie ungefähr nach 5 Minuten keinen Bock mehr, ne? Und trotzdem rennst du mit dieser Frau stundenlang durchs Museum. Und da habe ich mich gefragt, warum hast du nicht einfach gesagt, ich gehe jetzt nach Hause?
Ja, weil sie die ganze Zeit mit ihrem Handy beschäftigt war, das meinst du, ne?
Ja, genau. Also
die hatte die ganze Zeit, genau. Naja, das war ja nicht, also das war dann im Museum, ne? Also dann hatte sie dann immer gezeigt und Fotos gemacht mit irgendwelchen Exponaten und Sprachnachrichten.
Genau, aber du hast eigentlich doch keinen Bock gehabt auf das
Date. Ah, naja, dann sage ich mir, ey, dann habe ich halt jetzt die Tageskarte für die Museumsentwürfe und dann gucke ich mir das auch gerne an. Ne? Also das ist ja, ich kann das ja auch genießen und war da mehr so für mich. Und dann war die immer mal wieder da, hat dann auch was. Ja, nee, also das ist ja, weiß ich nicht. Also ich bin auch bei diesen Dates sozusagen, also ich habe manchmal mit einer getroffen, die hat irgendwie nach einer halben Stunde mit mir gestanden, dass sie immer auf Toilette so oft verschwindet. Es war richtig auffällig, weil sie Speed zieht. Weil sie sich sozusagen beim ersten Date also konsequent Speed reingezogen hat. Da war dann in dem Moment auch klar, das ist jetzt, das war die Verabschiedung sozusagen, dieses Geständnis. Aber vielleicht verschiebt sich in dem Moment auch dann sozusagen das Interesse oder der Sinn des Abends. Und dann macht man halt noch einen, also dann unterhält man sich einfach und findet das originell, was die mir für Sachen erzählt hat, ja. Also, das ist ja das. Vielleicht ist es auch der Autor in mir.
Also, es ist schon auch so ein bisschen, ne, mitmachen für den Plot, was Michael da beschreibt. Irgendwie am Ende hat man vielleicht eine lustige oder eine absurde Story, die man mit seinen Friends teilen kann. Oder eben in Michaels Fall auch, die dann potenziell Material für ein Buch ist oder so. In seinem aktuellen Buch, da gibt es wirklich viele solcher Stories. Da geht es um schlechte Dates, es geht um dysfunktionale Affären und es geht auch um den totalen Klassiker. Alle Dating-Apps löschen, sich schwören, ich bin komplett raus aus dem Game, ja. Und dann, ein paar Monate später, die Dating-Apps wieder neu installieren und das Spiel geht von vorne los. In Michaels Buch, da gibt's aber am Ende einen Shift. Da gibt's einen Moment der Erkenntnis, wo er sich plötzlich nicht mehr ausgebrannt fühlt, sondern aufgeladen. Und wo er versteht, vielleicht muss ich gar nicht nach Liebesbeziehungen suchen. Dieser Moment der Erkenntnis, der kommt auf einer Gartenparty in Kleinmachnow. Michael selbst, der ist 1975 in Ostberlin geboren. Beim Mauerfall, da war er also 14, also er hatte durchaus auch sehr bewusst was von der DDR mitbekommen. Und so beschreibt er dieses Gefühl, was er da hatte, als er in diesem Garten in Kleinmachnow stand.
Das war ein Heimatgefühl. Das war das, was, wie ich Liebe definiere. Für mich ist das eine Heimat, die man sich gemeinsam schafft. Und das war jetzt so, also die kleine Vorgeschichte ist die, dass natürlich Verlage ja immer ganz gerne bei solchen Büchern ein hoffnungsvolles Ende haben wollen würden. Und ich habe dann dieses Buch geschrieben, ich habe dann diesen Epilog geschrieben und irgendwann habe ich meine Lektoren, dann hat ich angerufen und gesagt, es wird kein Happy End geben. Und dann hatte ich das Glück wirklich, dass mein Schwager seinen Geburtstag gefeiert hat in einem Vorort, also zwischen Berlin und Potsdam. So Kleinmachnow heißt die Gegend, da hat Bushido halt da mal ein Haus gehabt, war ganz bekannt. Oder da dieser Löwe, das war doch letzten Sommer, das war so ein...
Der Löwe, der kein Löwe war, genau. Quasi das am Ende, ne? Ja.
Und da, und der ist 70, und mein Schwager. Und dann haben wir, also genau, und da waren wirklich Freunde da waren Nachbarn da waren vier Generationen sogar da. Und ich glaube, und das ist ganz wichtig, eine ostdeutsche Herzlichkeit. Man redet ja immer, heutzutage sind ja, wenn man über den Osten redet, nicht so schöne Sachen, also nicht die guten Gefühle damit verbunden. Also, aber es gibt ja auch ein gutes Ostgefühl sozusagen. Mhm. Und das ist wirklich die Art, wie die Menschen miteinander umgegangen sind, weil sie Erfolg anders verstehen mussten. Also das Geld hatte keinen Wert. Karriere, naja, was war Erfolg im Leben? Erfolg im Leben war, ich habe eine gute Familie, ich habe gute Beziehungen, ja, denn die Stasi war ja auch allgegenwärtig. Darum hat man sich sowas halt aufgebaut, dass also enge Beziehungen, damit man da nicht so nur infiltriert wurde, dass man so ein Vertrauen haben konnte. Also immer eigentlich aus dem Zwang heraus entstanden, ja, aus dann der Zwang der Mangelwirtschaft, weil es gab ja auch nichts. Und darum hat man sich sozusagen, hat das Wertesystem sich verschoben auf persönliche Beziehungen. Die Leute haben sich nicht verstellt. Und diese Natürlichkeit, das hätten die Ostdeutschen in die gesamtdeutsche Gesellschaft einbringen können. Das wäre eine Verbesserung gewesen. Und die hatte da überlebt. In gewisser Weise, ja. Also in Kleinmachnow, in diesem Ort. Und darum habe ich mich da auch zu Hause gefühlt. Ich kannte gar nicht so viele Leute, aber ich habe verständlich ein Gespräch. Wir haben uns super unterhalten. Die haben so auf eine angenehme Art Berliner. Das war's. Und ich habe gesagt, ich habe das gesehen und habe mir gesagt, ich habe den Fehler gemacht, mich auf einen Ausschnitt zu konzentrieren. Und der Ausschnitt war für mich alles, und zwar das Dating oder wie ich denn nun in eine Beziehung komme. Aber die Probleme, die wir da haben, das ist nur ein Teil eines viel größeren Problems, und zwar wie wir in der Gesellschaft als Menschen miteinander umgehen. Jeder macht sein Ding, jeder baut sich seine eigene kleine Welt, ist mit sich selbst beschäftigt. Aber letztendlich ist dieses große Gemeinschaftliche ist verloren gegangen. Ja? Und wir sehen das eigentlich erst in dem Bereich, der für uns, also in dem wir so am sensibelsten sind, und zwar in diesen Liebesgeschichten. Da sind wir am verletzlichsten. Und da nehmen wir das erst wahr, was eigentlich generell falsch läuft. Dass wir eigentlich nach sehr verzerrten Werten leben und uns eigentlich zu gut angepasst haben an dieses kapitalistische Leben, wie wir diese Kapitalisierung oder wie man das nennt. Dann, ja. Aber du willst die ganze Zeit was sagen.
Ja, ich hatte da nämlich auch einen Gedanken zu. Und zwar wird ja im Moment auch öfter mal darüber gesprochen, ob wir vielleicht die romantische Beziehung, vor allen Dingen die romantische Zweierbeziehung, zu sehr in unserem Leben zentrieren. So im Sinne von, man fokussiert sich so total auf diese eine Verbindung, die man mit einer anderen Person hat. Und dabei gehen so andere Beziehungen, die man sein ganzes Leben lang vielleicht schon hat, zu Freunden, zur Familie und so, die sind dann so ein bisschen so zweite Wahl. Und die sind ja eigentlich viel längerfristiger für uns da, diese Menschen, als diese ganzen Situationships oder sowas, in die wir uns begeben. Und da habe ich mich gefragt, wie geht's denn dir mit der Idee, zum Beispiel bei dir die romantische Beziehung ein bisschen zu dezentrieren?
Das habe ich ja schon gemacht, ohne es zu mir einzugestehen oder sozusagen es sozusagen so zu empfinden oder empfinden zu wollen. Ich würde erstmal kurz zur Freundschaft was sagen. Also Freundschaft ist für mich, also wirkliche Freundschaft ist für mich auch eine Form von Liebe. Ich habe nur die große Befürchtung, dass wir eher in Zeiten von Bekannten leben, die wir aber Freunde nennen, um uns besser zu fühlen. Also es ist einfach ein Abstand zwischen den Leuten da. Kann da jeder mal ausprobieren. Man kann doch mal gucken, wer dann hilft, ne? Oder wenn es einem schlecht geht, da trennt sich schnell die Spreu vom Weizen sozusagen, wer für einen da ist, wenn man dann Probleme hat, ja? Und da dann erkennen, also mich hat das überrascht teilweise auch, ja? Wenn ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ich war mal im Krankenhaus, ja? Und da habe ich mich, war ich schon sehr, teilweise sehr überrascht, wer sich da gemeldet hat bei mir und wer sich nicht gemeldet hat, ne? Also so, das sind ja kleine Gesten nur, ja? Aber das erzählt schon einiges, ja. Es ist natürlich dieser Impuls immer da, weil wir sind ja darauf konditioniert. Wir sind auf diese eine Beziehung oder auf eine glückliche Paarbeziehung konditioniert.
Naja, aber man kann sich ja auch wieder neu konditionieren und man kann das ja auch hinterfragen. Und das ist natürlich, wie du auch eben gesagt hast, die Erkenntnis steht ganz am Anfang und danach fängt eigentlich erst die Arbeit an. Aber ich glaube schon, dass das möglich ist.
Nee, sage ich ja auch. Also ich glaube, nee, ich sage nur, ich bin ja von Kind auf darauf konditioniert. Und darum ist das irgendwie natürlich immer noch da. Es ist da und natürlich ist es ja auch ein Ideal und so weiter. Auch wenn alle Erfahrungen dagegen sprechen oder sehr viele Erfahrungen dagegen sprechen. Aber nee, also für mich ist es wirklich, es gibt den schönen Satz, man kann auch mit Freunden alt werden. Es ist ja generell so, also ich spüre das so, ja, wenn ich ausgehe, ja, dann ist immer noch dieser Blick da. Also den will ich vielleicht auch gar nicht missen. So, das ist, was du meintest, dass es so ein Teil vielleicht auch wirklich meiner Identität ist, diese Suche, diese in der Suche eingerichtet.
Es ist ja auch vollkommen, Flirten ist ja auch was unglaublich Tolles. Ja,
nicht mal flirten.
Und aufregende Menschen kennenlernen ist ja auch toll und so.
Genau. Übrigens ist es ja auch eine Chance. Ich finde, dieser Dating-Burnout oder dieses ich sehe nur Probleme, das ist ja wirklich so. Also selbst wenn ich die Frau wirklich hammerattraktiv finde, sehe ich inzwischen nur Probleme. Ich sehe nur Probleme und zwar nicht, weil sie mir Probleme hat, sondern weil wir uns gegenseitig sozusagen Probleme machen. So sehe ich das ist so eine, leider, wie nennt man das, Glaubenssatz heute? Finde ich ganz schrecklich, diesen Begriff. Also eine innere Überzeugung. Das wird enden, es endet immer, es wird nicht schön, so, ja.
Aber ich will noch mal zum Anfang zurückzukommen. Das heißt, seitdem du da diese beiden Dates im Spätsommer hattest, bist du quasi in deiner Datingpause und bleibst jetzt dann auch erstmal dabei.
Genau. Nee, also es ist bei mir tatsächlich auch so, dass es jetzt auch, wenn sich, es hat sich halt ergeben, dass ich jetzt doch mehr, also Freundschaften pflege. Nur es hat sich so ergeben, das sage ich so, weil natürlich, ich bin jetzt 50 und in meinem Alter sind die meisten in Beziehungen und in Familien und da ist, sind die Leute natürlich sehr mit sich selbst beschäftigt. Und es gibt aber so Paare, die so in sehr entspannten Beziehungen sind, in der man auch sagen kann, okay, wir machen nicht nur unser eigenes kleines Süppchen, so ganz gesellschaftskonform, sondern wir haben das offen, sind sozialere Menschen. Und so eine Paare gibt's auch. Und mit den Leuten habe ich halt mehr zu tun. Sonst gehen die Lebenswege mal so auseinander, weil die immer so in ihren eigenen Welten sind und die Arbeit ist alles und so weiter. Und ich verstehe das, also ich sehe das ja auch bei mir. Wenn ich mir meinen Tag angucke, es ist ein privilegiertes Leben. Ich kann wirklich sagen, ich lese jeden Morgen 1,5 Stunden. Weil ich sage, das gönne ich mir zum Kaffee und meinem Salbeitee. Mache dann meine Sachen, ich schreibe, lese und schreibe immer so. Ne? Das ist immer so eine Mischung. Und dann gehe ich in die Arbeit. Und ich könnte auch sagen, nein, ich muss jetzt nicht arbeiten, muss ich auch nicht machen. Ja? Aber ich sehe trotzdem, der Tag ist so schnell vorbei. Und wenn ich jetzt noch überlege, ich hätte noch Familienleben, da hilft ja nur, kannst es ja nur durchorganisieren, nur durchtakten, ja. Nur, das ist ein Durchfunktionieren, ne. Also, und dann hat man ja gar keinen Raum für andere Leute.
Und dann lieber in einem Tag, der sowieso schon so voll ist, was mit Menschen machen, die schon lange an der Seite sind und nicht auf ein Date gehen, auf das man eigentlich keinen Bock hat.
Ach, du meinst jetzt aus meiner Sicht oder aus der, ja.
Ja, genau.
Naja, das geht ja Hand in Hand. Also ist es bei mir so. Ich habe Gott sei Dank einen sehr guten Freund, der eine Leidenschaft hat, die ich auch habe, und zwar flanieren. Also so lange Spaziergänge zu machen durch die Stadt. Und der ist auch ein sehr sozialer Typ. Und in Berlin gibt es so, Kreuzberg ist ein Bezirk, und da kennt er ganz viele Leute. Und ich werde generell öfter auch angesprochen. Und so laufen wir, auch wenn es schönes Wetter ist, wirklich stundenlang durch diese Stadt hier, treffen da jemanden, quatschen da, trinken da einen Kaffee, und es ist herrlich. Es ist das, und da lernt man natürlich auch, wenn es in den Abend geht, Frauen kennen. Das kann man, also ja, das ist, aber als Menschen.
Bis zu dem Frauenpunkt dachte ich, es ist auch so ein bisschen wie in dem Garten in Kleinmachnow, dass man halt so eine Verbindung und so eine kleine Form von Heimat dann halt an so ganz vielen Stellen in der Stadt dann auch hat, ne?
Genau. Ich habe mal in einem Interview gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe und wer es gesagt hat. Was gibt uns das Gefühl, ein reiches und erfülltes Leben zu führen? Und das Interessante ist die Formulierung, was gibt uns das Gefühl? Es geht also um ein Gefühl. Und das Gefühl, und das ist das Krasse, und da ist die Gesellschaft oder diese gesellschaftlichen Werte sind vollkommen entgegengesetzt. Das Gefühl gibt uns eine und soziale Bindung, und zwar in so einer Komposition. Also du hast natürlich die Tiefgehende, die Familie, vielleicht Beziehungen, aber auch der U-Bahn-Fahrer, der sagt, ey, ich halte noch für dich, wenn du angelaufen kommst und sowas. Oder wie man sich verhält miteinander in der Öffentlichkeit oder so. Ja. Und das ist wirklich so. Seid doch mal freundlich zueinander. Ja. Oder haltet auch mal anderen die Tür auf oder schenkt denen mal ein Lächeln oder so. Ja. Mhm. Und das meine ich. Am Ende, wenn du dir anguckst, was im Dating falsch läuft, im Liebesleben, die Leute sind nicht nett zueinander. Die sind konfliktscheu, die sind ich-bezogen. Die sehen die andere Person gar nicht. Das ist so krass, die beziehen die andere Person nicht mit ein. Das ist das Problem. Und also die Leute sagen, es gibt ja auch keine Krise der Liebe. Die Liebe hat kein Problem. Wir sind das Problem. Aber die gute Nachricht darin ist, wer Teil des Problems ist, kann auch Teil der Lösung sein. Nun müssen halt viele mitmachen, ne? Oder alle am besten. Mhm. Viel zu tun.
Ich habe das Gefühl, Michael Nasts nächstes Buch, das ist eigentlich schon halb fertig, ja. Bevor es soweit ist, könnt ihr erstmal, wenn ihr mögt, sein aktuelles lesen. Generation Dating Burnout. Warum die Liebe scheitert, bevor sie beginnt. Das ist im Piper Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Und Michael, der beschreibt ja, wie ihn das Dating müde und wirklich richtig mürbe gemacht hat, ne? Aber viele Leute, die sind ja schon halb im Burnout, bevor es überhaupt zum Date kommt. Swipen hier, schreiben da und am Ende wird dann irgendwie trotzdem das Match kommentarlos gelöscht. Oder man hat sich eigentlich schon zum Date verabredet und dann wird man plötzlich geghostet. Ja, Leute, manchmal, ne? Da muss man einfach gar nichts machen und es passieren magische Dinge, weil einen der Zufall findet. Oder das Schicksal. Paula, die erzählt euch jetzt im Liebestagebuch, dass die besten Begegnungen manchmal einfach so passieren.
Ich habe jemanden kennengelernt. Wir haben uns kennengelernt auf einer Party. Also wir gehen beide sehr gerne so Techno feiern. Und waren dann in der Stadt, wo ich quasi wohne, durch Zufall auf derselben Party. Und ich war ursprünglich mit einer Freundin da. Und genau, die ist dann irgendwie aber schon früher gegangen. Und ich war aber so, nee, ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Lust, weiter zu tanzen. Und während der quasi Feier, wo auch meine Freundin noch dabei war, sind wir uns schon mal so begegnet und hatten auch schon mal so ein bisschen Blickkontakt. So ein, zwei Mal. Und dann irgendwann, als wir uns dann, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal so über den Weg gelaufen sind, weil da so verschiedene Floors waren, hat er mich so angesprochen und meinte, ob er mir ein Kompliment zu meinen Haaren machen dürfte. Und ich war so, ja. Und er mir einfach nur gesagt, ey, ich finde, du hast einfach tolle Haare. Und ich habe das auch in dem Moment wirklich einfach nur als Kompliment angenommen und gar nicht irgendwie weiter damit was irgendwie weitergedacht. Und dann sind wir so ein bisschen jeder wieder so ein bisschen unsere Wege gegangen. Und als meine Freundin dann irgendwann weg war und ich quasi alleine weiter getanzt habe, haben wir uns dann wieder getroffen. Und dann haben die mich so ein bisschen adoptiert, würde ich sagen. Und wir haben den so die letzten Stunden so zusammen getanzt. Wir haben schon auch, glaube ich, beide gemerkt, wir waren auf einer ähnlichen Wellenlänge. Wir haben beide einen wirklich sehr ausgefallenen, verrückten Tanzstil und waren auch beide so sehr, also man konnte uns beide unsere Emotionen so ein bisschen im Gesicht absehen und haben einfach dann ganz wild zusammen getanzt. Und dann haben wir tatsächlich an dem Abend auch noch ein bisschen miteinander rumgeknutscht. Ich dachte mir aber auch so, ja, also wie schön, ist eine tolle Erfahrung, nehme ich mit. Und fand den aber auch schon sehr toll. Also er hatte so eine sehr, sehr Ausstrahlung, so eine Sparkling-Ausstrahlung, die ich selten so bei Menschen so erlebt habe. Und dann sind wir, als wir dann aus dem Club morgens rausgegangen sind, sind wir quasi zu dritt, also mit seinem Kumpel noch raus. Und dann stand so ein bisschen diese Frage im Raum, okay, also tauscht man jetzt hier irgendwas aus, connectet man sich? Und dann meinte ich so zu ihm, man sieht sich immer zweimal im Leben. Genau, und dann haben wir uns damit verabschiedet. Und ich hatte auch so irgendwie so ein tiefes Vertrauen, wenn wir uns nochmal sehen wollen, dann sehen wir uns halt nochmal. Und ich wusste halt zu dem Zeitpunkt, dass er halt nicht aus der Stadt kommt, in der ich wohne. Aber jetzt auch nicht super weit entfernt, aber genau. Und dann war das für mich auch irgendwie fein. Und die sind nach Hause gegangen, ich bin auch nach Hause gegangen. Und ich weiß noch, dass ich mich am nächsten Tag mit einer Freundin getroffen hatte zum Kaffee. Und das mich schon auch beschäftigt hat, weil das irgendwie eine sehr schöne Erfahrung war und ich den auch ganz toll fand. Also ich habe das so erzählt. Und dann habe ich aber auch die nächsten Monate erstmal gar nicht so darüber nachgedacht. Ich hatte zwischendurch gedacht, mache ich mich jetzt auf die Suche. Aber ich wusste auch gerade nur den Vornamen, von daher hätte es irgendwie auch nicht so viel gebracht. Genau, und dann haben wir uns zufällig im selben Club vor, ich glaube, 3 oder 4 Wochen wieder getroffen. Und ich war so wirklich, und ich war dann auf dem Geburtstag von einem Kumpel. Und der hatte erst irgendwie zu Hause gefeiert. Danach wollten wir alle los und feiern gehen. Und dann irgendwann mitten auf der Tanzfläche sehe ich, wie ein Kumpel von mir sich mit ihm unterhält. Und ich gehe dann so zu mir und sage, warte mal, wir kennen uns doch. Dann haben wir uns wieder getroffen und dann dachte ich auch so, ja, soll ja offensichtlich so sein. Und haben dann auch wieder irgendwie, dann war diesmal so, dass er dann, da waren seine Freunde irgendwie schon weg. Und dann haben wir ihn so ein bisschen aufgenommen und haben dann mit ihm getanzt und so. Und dann war halt der Kumpel von mir, der ist immer so ein bisschen mutiger als ich und ist auch direkt immer so, ah, lass mal Kontakt austauschen, haben sich einmal getroffen, finden wir uns toll. Und dann haben die sich quasi ausgetauscht und dann haben wir quasi uns auch connected über Instagram. Wir haben uns an dem Abend auch nicht nochmal geküsst, weil es aber auch einfach eine andere Atmosphäre war, weil irgendwie eine größere Gruppe. Und eigentlich bin ich auch nicht die Person, also ich gehe eigentlich zum Tanzen, weil ich wirklich tanzen will und crazy tanzen will und nicht irgendwelche Leute kennenlernen will. Von daher, ja, haben wir uns dann einfach so verabschiedet. Genau, als ich dann aufgewacht bin am nächsten Tag, habe ich aber Nachricht von ihm auf meinem Handy gehabt. Und ich war so, das ist ja ganz süß. Toll. Ja.
Sorry, Leute, ich will jetzt sofort wissen, wie das weitergeht mit Paula und dem Mann aus dem Club. Ein bisschen Geduld brauchen wir, aber ich verspreche euch, bald erfahrt ihr das hier im Liebestagbuch. I am ready. Vielen Dank an Michael Nast für die Offenheit und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bei Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünschen, da meldet euch wie immer gerne unter liebe@deutschlandfunknova.de und abonniert auch gerne diesen Podcast, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Auf manchen Plattformen, da könnt ihr uns auch bewerten. Da freuen wir uns immer über ein paar Sterne von euch. Ich bin Anke van de Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.